Ja, die große Predigt. Es liegt auch nur daran, dass ich groß gewachsen bin. Ansonsten weiß ich nicht, ob die so groß sein wird. Immer wieder, wenn man hier vorne steht, dann merkt man, was für ein Unterschied es ist, etwas zu sagen oder etwas zu sagen haben. Wenn man was zu sagen hat, dann wird man leicht aufgeregt. Aber ich glaube, ich habe euch heute was zu sagen und ich möchte euch etwas zur stillen Zeit sagen. Langjährige Christen oder Christen, die schon sich länger im Dunstkreis der Christen aufhalten, denen ist stille Zeit natürlich kein neuer Begriff mehr. Die haben das schon alles gehört und die haben auch schon die x-te Anleitung gehört und die haben auch schon sehr vieles darüber gelernt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann möchte ich dir heute aber ein wenig näher bringen, was mir so alles schon bezüglich der stillen Zeit aufgefallen und eingefallen ist und wo ich glaube auch, dass Gott in mir gewirkt hat. Ich hatte einen ziemlich klaren Schlachtplan, wie meine stille Zeit aussah. Ich nutzte die Zeit, wenn meine Frau schläft. Dann bin ich alleine. Dann kann ich mich darauf konzentrieren. Das war meistens morgens irgendwo zwischen, ja, 6 und 8. Und dieser Schlachtplan wurde plötzlich hinfällig, als wir mit zwei wunderbaren Söhnen, oder erst einer und später noch einer, gesegnet wurden. Denn wenn ich dann um 6 wach geworden bin, dann wurde der Sohn halt auch wach und dann war es mit der stillen Zeit ziemlich vorbei. Oder wir hatten nachts so viel Party, dass morgens einfach überhaupt keine Power mehr da war, um stille Zeit zu halten. Oder ich bin einfach eingeschlafen dabei. Ist euch das auch mal passiert? Beim Bibellesen eingeschlafen? Ja, beim Beten eingeschlafen? Vor allem abends ging es mir so. Und da musste irgendwie ein neuer Schlachtplan her. Da musste ich mir neue Gedanken machen. Wie will ich das jetzt machen? Wie will ich meine Zeit mit Gott, wo will ich sie reinplanen? Wie will ich sie machen? Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich mich dann an den Ostertext, an den Ostertext aus Matthäus rangesetzt und diesen durchgelesen. Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und diese Dinge möchte ich heute in Form einer Anleitung mit euch teilen. Anleitung gibt es ja zuhauf. Die kennen wir ja aus dem Internet. Hier 3 Schritte, um seine Krawatte schön zu binden, 5 Schritte, um Millionär zu werden und der nächste macht es in 3. Aber ich habe heute auch 3 Schritte und damit werdet ihr vielleicht kein Millionär, aber dafür denke ich schon, dass man da auch schon ordentlich Schätze sammeln kann. Aber zum Anfang möchte ich euch nochmal die Ostergeschichte aus Matthäus vorlesen. Ich glaube, wir hatten aus Markus, hattest du gelesen? Hast du gar nicht? Ist auch egal. Nee. Aber es wurde Markus zitiert erst schon und ich möchte es heute jetzt aus Matthäus machen. Matthäus 28, die ersten 8 Verse möchte ich dazu mit euch einmal lesen. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen. Der erste Teil, der mir aufgefallen ist, steht gleich im ersten Teil des ersten Verses. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche. Natürlich war das ein Stichwort für mich, Morgendämmerung. Das war ja mein Ort der stillen Zeit. Jetzt leider irgendwie nicht. Aber was macht mit Matthäus hier, indem er uns von dieser Morgendämmerung berichtet? Er gibt uns einen zeitlichen und räumlichen Rahmen, wann diese Auferweckung oder wann die Entdeckung der Auferweckung geschehen ist. Und das ist der erste Punkt meiner Anleitung. Es ist wichtig, dass wir für uns einen Rahmen finden, dass wir Raum schaffen, wo wir diese stille Zeit machen können, wo wir diese Kommunikation zu Gott aufbauen können. Das wurde mir nochmal ganz bewusst, denn wenn ich mir so vorstelle, wie es an dem Morgen abgelaufen ist, dann sieht das in meinem Kopf wie folgt aus. Es liegt ein bisschen Tau auf dem Boden, es ist leicht frisch, die Sonne geht auf, es ist früh am Morgen, hier und da zwitschert ein Vögelchen, aber es ist absolut still. Man hört nichts anderes, es ist leise. Wenn wir an absolute Stille denken oder uns mal mit absoluter Stille beschäftigen, hat der eine oder andere vielleicht ein wenig Angst oder möchte es nicht wagen, sich mit absoluter Stille zu beschäftigen, weil dann so viel hochkommt. Ich möchte das aber trotzdem heute mal als eine kleine Übung mit euch machen. 2 Minuten lang absolut still sein. Das ist jetzt nicht so hier Befehl, seid mal alle still, sondern es ist ein Selbstexperiment. Guckt aus dem Fenster, guckt eure Nachbarn auf den Rücken oder macht einfach die Augen zu. Aber ich stelle mir jetzt einen Timer von 2 Minuten und fordere euch heraus, komplett still zu sein. Auf eure Gedanken zu hören oder auf die fehlenden Gedanken, was auch immer bei euch jetzt gerade so losgeht. So, Timer geht los. So, jetzt können wir langsam wieder wach werden. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Halbe Minute geht vielleicht noch, aber spätestens dann irgendwann wird man so leicht unruhig und vielleicht kommen die ersten Gedanken aus dem Alltag rein. Es kommen Sorgen, die einen bedrängen. Vor allem, wenn man im Alltag so eine stille Zeit macht, ist es mir oft so ergangen, dass dann schon die ersten Aufgaben für den Tag reingeströmt sind. Ich fange an, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich das heute nur alles bewältigen? Menschenskinder, was habe ich noch alles vergessen? Und so weiter und so fort. Und deshalb ist mein erster Punkt auch der, dass wir uns zum Ziel machen, zum einen diesen zeitlichen, räumlichen Rahmen zu schaffen, in dem wir Gott begegnen können, aber dass wir uns auch darin üben, diese Alltagsgedanken fernzuhalten. Dass wir einen Raum schaffen, in dem der Alltag keinen Platz hat. Und dass wir absolute Stille auch mal zulassen. Und dass wir uns damit auch wohlfühlen. Denn wenn es ganz ruhig ist, kann Gott, denke ich, ganz deutlich mit uns sprechen. Du kannst noch gerne den letzten Satz einmal einblenden. Dankeschön. Genau, schaffe einen Rahmen, wo du Gott in Ruhe begegnen kannst. Dann möchte ich zu meinem zweiten Punkt rübergehen und der steckt auch im ersten Vers, aber in der zweiten Hälfte. Maria Magdalena und die andere Maria kamen, um das Grab zu besehen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum die Auferstehung nicht riesengroß anposaunt wurde? Warum das nicht ein Riesenfest, ein Riesenevent, ein großer Donner, ein großer Blitz gewesen ist, als Jesus wieder auferstanden ist? Es war ein stiller Morgen, genauso wie die Geburt Jesu, die in der Nacht ganz still in einem Stall passiert ist, auch seine Auferstehung ganz still an einem Morgen passiert. Es ist kein großes Trara gemacht worden. Und für mich wird darin deutlich, dass Gott sich nicht aufdrängt. Gott möchte nicht zu uns kommen und sagen, so jetzt komm, bam, 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 ich hau's dir rein, sondern er bietet uns an, wir können ihn suchen. Er macht es, er ist da. Aber er drängt sich uns nicht auf. Suchen ist auch das Stichwort, das diese beiden Frauen sich zu Herzen genommen haben. Sie hatten Zeit mit Jesus verbracht, sie haben Jesus lieben gelernt und sie machten sich auf der Suche, weil sie Jesus sehen wollten. Und sie suchten ihn da, wo sie ihn halt vermuteten, wo sie ihn als letztes wahrscheinlich gesehen hatten oder zumindest gehört haben, dass er da sein müsste, an seinem Grab. Und ganz besonders, wenn man jemand an seinem Grab besucht, dann besucht man diese Person doch nicht, weil man ihn mal auf der Straße gesehen hat, sondern weil man wirklich eine innige Beziehung zu dieser Person hatte. Es war familiär oder ein guter Freund. Wie ist das jetzt mit mir und meinem Glauben. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich ihn lieb habe, dann suche ich ihn doch auch. Dann möchte ich doch Zeit mit ihm verbringen. Und dann suche ich ihn da, wo ich weiß, dass ich ihn finden kann. Für mich ist das das Gebet und das Lesen in der Bibel. Für dich ist es vielleicht ja noch eine andere Sache, die mir jetzt nicht eingefallen ist, oder ein anderer Weg, der mir nicht bekannt ist. Das muss jetzt nicht genau diese zwei Dinge sein, aber für mich sind das so die offensichtlichsten Dinge, wo ich Jesus finden kann. Und ich mache das einfach, um eine Verbindung zu ihm herzustellen. Ja, durch das Gebet, durch das Lesen der Bibel stelle ich eine Verbindung her, durch die Gott, durch die Jesus zu mir sprechen kann. Und das ist in Kombination mit dem ersten Punkt mein zweiter Schritt, dass nachdem du diesen Raum geschaffen hast, du dir die Zeit nimmst, du dir den Ort suchst, wo du Jesus auch finden kannst, wo du weißt, dass er da ist, wo du ihn auch begegnen kannst. Und der dritte Punkt steht etwas weiter in Kapitel, eigentlich im anderen Kapitel, aber in Vers 6. Wiederhole. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Dieses "wie er gesagt hat" hat bei mir schon an andere Ostern immer mal wieder den Gedanken ins Leben gerufen. Mensch, sind die Jünger nicht ein bisschen bescheuert, dass die das nicht gewusst haben? Hat ja, ich glaube, Breil hat das auch schon so ein bisschen in ihrem Beispiel durchklingen lassen. Er hat es ja schon gesagt, sie wussten es ja. Wie ist das mit uns? Wir wissen ja meistens auch schon Sachen und vergessen sie dann wieder, oder? Wenn ich ganz plump an zu Hause denke, wenn ich Jenny am Dienstag sage, ey, Donnerstag ist Ältestenbesprechung, und am Donnerstag sage ich, ich fahre jetzt weg, und sie so, ja, warum? Wahrscheinlich habe ich es ihr dann im Vorbeigehen gesagt und sie hat es einfach vergessen. Aber wir Menschen sind einfach vergesslich, besonders, ich nehme jetzt mal uns Christen aufs Korn, wir sind vergesslich. Wir sind vergesslich, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Wir sind vergesslich, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen. Wir vergessen, dass wir jederzeit beten dürfen. Und wir vergessen, dass wir immerzu in allem dankbar sein dürfen. Was macht man mit jemandem, der vergesslich ist? Man wiederholt. Und das ist auch das Ziel oder der dritte Punkt in meinen Gedanken heute. Wir wissen es eigentlich, aber wir sollten es wiederholen. Und deshalb lass dir das zu einer Routine werden, dass du jeden Tag die stille Zeit machst, dass du ständig wiederholst, einfach um dir immer wieder in Gedanken zu rufen oder den Kontakt zu Gott zu suchen, damit du nicht vergisst, was er zu sagen hat, was er dir gesagt hat. So, und um jetzt die zu wecken, die jetzt irgendwie schon abgetreten waren, ich komme zum Schluss. Ich habe euch drei Schritte aufgezählt. Einmal Raum schaffen, einmal Verbindung herstellen und einmal wiederholen. Du kannst gerne schon die nächste Folie einblenden. Ich habe ganz bewusst rausgelassen, hier euch einen Inhalt vorzugeben in meiner Anleitung. Denn ich denke, genau wie in jeder Beziehung, in jeder guten Beziehung, sollte der Inhalt deiner stillen Zeit eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen dir und Gott sein. Schütt ihm dein Herz aus, sagt man so schön in christlicher Fachsprache. Was das heißt, ist einfach, erzähle ihm ehrlich das, was du denkst. Erzähle ihm ehrlich, was dich bedrückt, und erzähle ihm ehrlich, was dich freut. Und hör auf ihn, hör, ob er dir durch sein Wort, durch das Gebet etwas zurücksagt. Und so entsteht die Beziehung. So wird sie auch gefestigt. Und zum Schluss fragst du dich vielleicht, wie kommt dieser an Ostern auf stille Zeit? Wie ist es dazu? Wie kommt er dazu, hier über stille Zeit zu predigen? Und ich sage dazu ganz einfach. An Ostern hat Gott das beendet, was er an Weihnachten angefangen hat. Nämlich sein großes Projekt, uns einen Weg zu bereiten, mit ihm direkt in Kontakt zu kommen. Und ist es nicht die stille Zeit oder ist es nicht diese Zeit mit Gott gerade das Ziel, das er sich dabei gedacht hatte, als er sich dieses Projekt Jesus, seinen Sohn auf die Welt zu senden, dass er als Mensch auf die Welt kam, dass er gelitten hat, dass er alles durchgemacht hat, was wir auch so kennen an alltäglichen Sorgen, und dass er dann gestorben ist, aus freien Zügen, aus freien Stücken heraus, ist das nicht einfach das Ziel an Ostern, dass wir dann Zeit mit Gott verbringen? Dass er das wollte er doch von uns. Deshalb hat er die ganzen Mühen auf sich genommen. Er wollte Zeit mit uns verbringen, aber er drängt sie uns nicht auf. Er lässt uns immer die Wahl. Wenn dir das alles, was ich jetzt gesagt habe, etwas zu konfus ist oder du neugierig geworden bist, dann möchte ich einfach eine Einladung aussprechen, dass du nächsten Sonntag wieder einschaltest, dass du nächsten Sonntag wieder kommst oder dass du dir einfach unseren YouTube-Kanal, die letzten Predigten nochmal anschaust und einfach mehr über diesen Gott und über sein Wirken und über seine Gemeinde auch erfahren kannst. Oder nimm Kontakt auf. Unser Pastor spricht gerne, der hat gerne Telefonate, mit mir oft länger, aber vielleicht mit dir nicht so lang, ich weiß es nicht. Schreib ihm eine E-Mail, die Kontaktdaten findest du auf unserer Webseite. Oder du schreibst uns einfach, wenn es dir bequemer ist, auf Instagram oder Facebook an. Ich werde dir jetzt nicht Comment und Liken sagen. Ah, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, aber immerhin, darum geht es nicht. Es geht einfach, wir möchten dir helfen, wir möchten dir zeigen, wie du eine Beziehung zu Gott führen kannst, die dein Leben bereichert und vor allem einen Sinn gibt. Als Abschluss bleibt mir nur noch eins zu sagen, der Herr ist auferstanden. Danke. Ich möchte noch kurz mit uns beten und dann verlasse ich auch die Bühne. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Ostern feiern dürfen. Ich danke dir, dass du dieses Opfer auf dich genommen hast, damit wir gerettet sind, damit wir auch eine direkte Beziehung zu unserem Schöpfer haben können, dass wir dir ganz persönlich erzählen können, was uns bedrückt und dass du uns auch ganz persönlich mit Aufgaben und Fähigkeiten bereicherst, um in dieser Welt ein Licht zu sein. Vater, segne du jeden Einzelnen, der hier heute im Gottesdienst ist, der zugeschaltet ist. Und lass uns jeden Tag daran denken, was Ostern für uns bedeutet. Amen.